Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Eriksen, Hell und Bautzus. Servus. Lars Sebastian, Jimmy Kimmel ist wieder auf Sendung, Sarkozy muss ins Gefängnis und Lars, du musstest diese Woche aufs Oktoberfest. Wie ist es dir ergangen?
Ja, ich habe gegoogelt, es gibt sowas wie eine Wiesengrippe. Eine Grippe ist es, glaube ich, nicht, aber ich habe mir da direkt was eingefangen. Ich ganz ehrlich, das sind nette Leute, es ist eine schöne Veranstaltung, das war schön, mal da zu sein, aber es steckt einfach nicht in meiner DNA. Meine Frau kann sogar so mit Alkohol, kann ich nicht so fröhlich sein wie meine Frau ohne. Und das ist wohl was Charakterliches.
Okay. Sebastian, wie ist es dir ergangen in dieser Woche? Was ist dein Highlight?
Mir ist es sehr gut ergangen. Also mein Highlight kommt erst noch nach der Aufnahme. Ich fahre nach Frankreich, nach Lyon. Und ich habe am Samstag eine 9-stündige Weintour ins Beaujolais gebucht.
Also, warum wundert das keinen?
Sehr gut. 9 Stunden Wein trinken mit Sebastian Hell, da wäre ich eigentlich auch gerne mit dabei. Aber Leute, ich muss sagen, mein Highlight in dieser Woche, das war die Netflix-Doku über Charlie Sheen. Super unterhaltsam. Der Typ ist sowas wie das personifizierte Oktoberfest. Also in den ersten 2 Minuten haut er direkt raus, wie er in den 80ern stockbesoffen ein Passagierflugzeug mit 400 Seelen gesteuert hat. Also ich würde sagen, 2 Wochen Käferzelt sind ereignisärmer als 5 Minuten mit Charlie Sheen. Also es war richtig gut. Ihr habt die auch geschaut, oder?
Phänomenal. Ich habe sie am Sonntag durchgesuchtet.
Was für eine Teflon-Konstitution. Das überleben nicht viele, glaube ich. Ja. Macht das nicht zu Hause, müssen wir hier wahrscheinlich unten mit den Disclaimer reinschreiben, aber es ist schon beeindruckend.
Schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr auch so begeistert seid von Charlie Sheen und seiner Lebensleistung. Jedenfalls gehen wir jetzt rüber in die Themen. Wir warnen vor bestimmten Aktien und haben einige rote Flaggen im Gepäck. Wir sprechen über die Rücksetzer im Altcoin-Sektor und fragen by the dip. Wir haben eine Hörerfrage von Nick erhalten. Er fragt, BYD jetzt kaufen? Wir haben gute Gründe gefunden, warum der schwache Dollar doch ganz gut sein könnte für uns Anleger. Wir sprechen über Small-Cap-ETFs und die Frage, ob das jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kaufen ist. Wir haben außerdem Alphabet mit dabei. Die ist zuletzt super stark gelaufen, aber wie weit kann diese Rallye noch gehen? Und wir haben den amerikanischen Gesundheitssektor mit dabei und die Frage, droht hier der nächste Tiefschlag? Und die Hörerfragen, da wisst ihr Bescheid, www.buy-the-dip.de. Dort kommt ihr auf eine wunderbare Website. Dort gibt's alle Infos zu unserer Buy the Dip App. Übrigens vollkommen gratis, meldet euch einfach mal an, downloaden und dort könnt ihr dann neben dem sehr guten Content von uns und den Kollegen Armin Prag, Erik Nebe und auch Alexander Mittermeier dann übrigens auch noch die Hörerfragen einreichen, die wir dann jede Woche hier behandeln. Aber jetzt genug von unserer App, direkt rein ins erste Thema. Ja, die Warnung vor bestimmten Aktienwerten. Sebastian, darf ich dich da direkt mal reinholen?
Gerne, denn in meiner hellschen Manier habe ich eine Menge Zahlen mitgebracht, um alle abzuholen, die uns zuhören und zusehen. Denn die Idee für dieses Thema kam ja in unserer Mittwochstelco, als wir so auch mit dem gesamten Team überlegt haben, ja, welche Werte oder welche Sektoren gerade richtig heiß laufen. Und da gibt es ja zum einen, wir hatten es mal besprochen, der ganze Quantencomputer-Sektor oder Quantencomputing-Sektor, da hatten wir ja damals auch die Meinung, dass das eher ist wie ein Lotterieticket. So, Lars, du hast es gut gebracht, Jeff Bezos hat 30 Millionen Dollar investiert. Das ist so wie wenn wir, was hast du gesagt, 26 Euro investieren und er lässt halt einfach liegen als Lotterieticket. Und genauso ist es ja auch. Aber wenn man reinschaut, was nach unserer Folge dann noch ging, auch bei diesen Aktien, also wo die aktuell stehen, ich bringe mal hier ein paar Werte mit, eine Ricetti, 102% bisher seit Beginn des Jahres zugelegt. Umsatz geschätzt für 2026 22 Millionen, EBITDA minus 56 Millionen, Market Cap 10 Milliarden. Das mal nur am Rande. D-Wave über 200% zugelegt in diesem Jahr. Umsatz für nächstes Jahr geschätzt 38 Millionen, EBITDA minus 80, Market Cap, also Marktkapitalisierung 9 Milliarden. Dann haben wir noch Auswüchse im teilweise Energiesektor bei Uranaktien, also eine Oklo, wo ja Sam Altman auch beteiligt ist, die machen diese kleinen und mittleren Reaktoren oder wollen sie zumindest herstellen, um damit die Energieversorgung dezentraler zu machen und stabiler, hat seit Beginn des Jahres 450% zugelegt. Umsatz 0. EBITDA für nächstes Jahr geschätzt minus 87 Millionen. Market Cap 20 Milliarden. Also richtig krass. Und dann ein Fakt, den ich noch mitgebracht habe, was mir jetzt bei den größeren Werten ein bisschen Sorgen bereitet. Nvidia habe ich ja im langfristigen Depot. Ich bin Fan von Nvidia. Aber wenn ich mir angucke, was so aktuell abgeht, also dass Nvidia jetzt 100 Milliarden Dollar in OpenAI reingesteckt hat und damit wohl noch einen Side-Deal, dass dieses Geld dann wieder in Chips zurückfließt. Ich würde das ein bisschen so eine Art Kreislauf-Investment nennen, wo man sich beteiligt an Startups, um sich dann wieder Umsatz zu kaufen und über den Umsatz natürlich eine entsprechende Marktkapitalisierung. Denn angenommen die 100 Milliarden Dollar, die in OpenAI reingehen, ich rechne jetzt mal einfach, vielleicht geht auch nicht alles zurück an Nvidia, aber das würde für Nvidia gemessen am KUV 2,3 Billionen an Market Cap bedeuten. Also hier wird in meinen Augen durch Beteiligungen auch Umsatz gekauft. Und das ist jetzt auch kein neues Geschäftsmodell, das sogenannte Vendor Financing, das gab es schon in der Dotcom-Blase. Ich gehe mal davon aus, dass alle davon ein bisschen was gelernt haben, dass Nvidia auch bessere Deals hat als die Unternehmen damals. Aber ich muss schon sagen, und jetzt kommen wir auch gleich zum Thema, was da so in den spekulativsten Gefilden abgeht, das heißt bei Quantencomputern, auch bei diesen kleinen Reaktorenfirmen, das finde ich schon krass, was da abgeht. Und so langsam tröpfelt es auch in die Megacaps rein, dass die auch anfangen, hier spekulativer zu werden und sich Umsatz kaufen. Also kann man das als eine Art Warnsignal schon mal sehen? Oder ist das einfach so ein normaler Auswuchs, wo man sagt, ist halt so?
Timo, möchtest du?
Ja, gerne. Also zu Nvidia. Ich finde das unproblematisch, muss ich sagen. Also ich finde es positiv, dass sie sich weiter vernetzen, ihre Partnerschaften stärken. Es ist ja eigentlich, eine strategische Blockade gegenüber anderen potenziellen Mitbewerbern. Also Nvidia sichert sich ja dadurch auch eine gewisse Machtbasis, also ein Mitspracherecht, möglicherweise auch bei strategischen Entscheidungen, Standorte, Energie, Netzwerkinfrastruktur, Lieferketten etc. Ist natürlich die Frage, wie groß dann dieser Einfluss ist. Also bei OpenAI dann wahrscheinlich doch eher auch ein bisschen größer. Bei Intel weiß ich jetzt nicht, wie das Volumen war. Aber ich sehe das weniger als ein Move, um die Market Cap nach oben zu treiben, als dass das eine strategische Machtsicherung ist. Und du, Lars?
Also ich würde die Themen ein bisschen voneinander trennen. Ich glaube, dass der Markt noch nicht oben angekommen ist, weil dann in der Regel die Large Caps ähnliche Bewegungen machen, wie wir sie jetzt schon bei einigen Small Caps sehen. Also dann wird es sehr, sehr steil. Ob jetzt der Nvidia, also sagen wir mal so, das, was im KI-Bereich da passiert. Von Nvidia ist es, Nvidia kann nicht verlieren dabei. Aber Sebastian hat ja auch nicht gesagt, dass es für Nvidia schädlich wäre, sondern dass es ein Warnsignal sein könnte. Und unter dem Aspekt, wir nennen das Thema ja heute wahrscheinlich diese Aktien nicht mehr kaufen. Und das würde ich auf jeden Fall als Warnung so unterstützen. Denn was ist denn bitte schön passiert, dass du bis jetzt gesagt hast, ich will die alle nicht haben und auch eine Nvidia nicht. Und wenn du jetzt sagst, jetzt will ich sie aber haben, dann deutet das sehr darauf hin, dass der FOMO-Effekt hier zuschlägt. Und du sagst, ja, jetzt muss ich aber doch noch rein. Das wird bei einigen passieren. Anders entstehen ja keine Fahnenstangen. Aber ich unterstütze die Warnung. Man wird dann nachher sehen, dass ich in so einer Quantencomputer-Aktie nach wie vor investiert bin, sogar in zwei, die wir hier genannt haben. Aber eben mit einer Größenordnung, die am Anfang schon sehr klein war. Es war ein bisschen mehr als die 26 Euro. Es waren aber deutlich weniger als die 30 Millionen von Jeff. Und genau das habe ich. Ich habe sogar den Lesern gesagt, vor Anfang 2025, ich weiß nicht, da stand D-Wave, glaube ich, bei irgendwas zwischen 9 und 11 Dollar. Aber ich habe gesagt, ich kann die Aktie nicht ins Portfolio aufnehmen. Wenn ihr mich fragt, ja oder nein, dann würde ich sagen, mach es wie Jeff, nimm dir einen kleinen Anteil, nimm den Stop am besten 50% oder 100% tiefer. So, und jetzt hat sich die Aktie weit mehr als verdoppelt. Und ich habe hier ein bisschen Chips rausgenommen und halte durchaus was weiter, weil eine Fahnenstange extrem steil werden kann. Aber ich würde sie jetzt auf diesem Niveau nicht mehr kaufen. Das sind ganz klassische, wie es so schön heißt, Long-Duration-Wetten. Also es gibt keine Gewinne, die du diskontieren kannst. Und das sorgt für diese Fantasie. Die werden meines Erachtens noch nicht in den, also wenn wir den Gesamtmarkt annehmen, nicht in den nächsten ein, zwei Quartalen. Aber natürlich wird es hier brutale Korrekturen geben. Das ist nichts, was man sich jetzt zu 26 Dollar reinlegt und sagt, mal schauen. was in den nächsten 2 Jahren so passiert.
Ich finde das aber, also mir leuchtet nicht ein, warum man sich so eine potenzielle Streubombe ins Portfolio legen soll, weil man läuft immer Gefahr. Ich glaube, den Einstieg, den kriegt man vielleicht noch ganz gut hin, aber ich glaube, die meisten Privatanleger haben Probleme mit dem Ausstieg. Also, weil da halt einfach diese, ich glaube, viele haben Probleme damit, einfach was zu verkaufen. Egal, ob sie im Verlust sind oder ob sie sehr weit im Gewinn sind, weil sie halt denken, ja, okay, wenn die jetzt nochmal um 100% steigt, dann verpasse ich da irgendwas. Aber wenn man das in so einer Mikrodosierung im Portfolio macht, dann hat das ja ehrlicherweise gar keine echte Auswirkung auf deinen Gesamtportfolioerfolg. Dann gibt das vielleicht wenn du Glück hast und die Aktie zieht dermaßen durch, dann gibt das vielleicht 1 Prozentpunkt oder 2 Prozentpunkte mehr Rendite aufs Jahr gerechnet, aufs Gesamtportfolio, aber halt auch in dem Fall dann mit einem extremen Risiko eingekauft. Also insofern erschließt sich mir das nicht so richtig.
Vollkommen richtig. Ich habe ja schon oft gesagt, die Zürich-Axiome waren für mich ein prägendes Buch in jungen Jahren und da stand es immer drin, wenn du eine Spekulation eingehst, dann muss sie auch mit ein bisschen Fleisch dran sein, sonst ist es ja vollkommen egal. Also wenn man mit einem 10.000-Euro-Depot was für 50 Euro kauft, was muss mit dem Wert passieren, dass es dich dann interessiert? Das ist schon vollkommen richtig. Wenn man aber eine Positionsgröße wählt, beispielsweise 0,2 oder 0,3% vom Portfolio, dann ist es für mich eher das, was ich so eine Art Freilos-Trading nennen würde. Das heißt also, ich habe den Wert drin, Kurs, mein Stop liegt erstmal bei 0. Ja, das macht automatisch die Positionsgröße schon mal kleiner. Dann versuche ich diese Welle mitzunehmen, 100, 150, vielleicht sind es auch mal 200%. Und dann nehme ich Teilgewinne raus und du hast vollkommen recht. Das ist ja dann nach wie vor nicht so besonders viel. Ja, dann sind aus 0,2% vielleicht 0,4 oder 0,5% gewesen. Aber die zweite Hälfte, die lasse ich dann drin. Da muss man dann auch ein bisschen eisern sein, weil theoretisch ist, ja, wie beim Freilos eben, kann auch alles wieder weg sein. Und sollte sich das Ganze dann durchsetzen und sollte einer dieser Unternehmen das dann schaffen, in den nächsten Jahren sich dahin zu entwickeln, wo einige sagen, ist das Potenzial für Quantencomputer, dann hast du eben vielleicht nicht den Verdoppler drin, sondern du hast einen Verzehnfacher oder einen Verzwanzigfacher drin, ohne dass das für dich noch Depotrisiko bedeuten würde. Aber Achtung, es gibt einen Grund dafür, dass das so selten passiert.
Darf ich dazu noch mal was einwerfen? Weil wenn du sagst 0,2%, also sagen wir mal eine substanzielle Größe, dass das dann halt irgendwann auch mal wirklich was bedeuten könnte im Portfolio-Kontext, dann bräuchtest du ja für 2.000 Euro schon mal 1 Million Gesamtportfolio-Wert. Also sind diese asymmetrischen Wetten etwas, was dann nur geht, wenn du schon echt viel Volumen drin hast, sodass du dann also auch entsprechend die Positionsgröße, dass die also in absoluten Zahlen so groß ist, dass sie was bedeuten kann und relativ, aber immer noch klein genug, damit im Gesamtkontext nichts passieren kann.
Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das ist natürlich ein Punkt, was helfen mir 800%? Am Ende kaufen wir in der realen Welt nur mal mit absoluten Beträgen ein und wenn dann aus 100 Euro 800 Euro, dann ist das nicht nichts, keine Frage. Aber man sagt natürlich, ey, für 800% hätte ich aber höher belohnt werden müssen. Es gibt da aber keinen Ausweg. Also man kann nicht sagen, na, dann mache ich es eben doch mal mit 10%, irgendwann wird's funktionieren. Es gibt einen Grund dafür, dass ihr jetzt euer Depot aufmacht und ihr seht da relativ wenig Werte mit 500 oder 1.000%. Das ist auch wirklich was in selbst dem Bereich der aktiven Geldanlage dann verlässt. Das ist Spekulation. Ich gönne mir das, ich kann mir das leisten, ich habe auch Spaß dran. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, Kurse über Aktienanlage zu verkaufen, dann würde ich den Teil weglassen, weil genau der Teil so viele private Anleger so viel Geld kostet. Die sagen, naja, eins von diesen wunderbaren 5 bis 10 Spekulationen wird wohl durchkommen. Es gab keine von den wunderbaren Spekulationen im Cannabis-Sektor. Es gab keine von den wunderbaren Spekulationen im 3D-Sektor. Keiner von denen hat es geschafft, die also tatsächlich dann mal alle ins Rennen gegangen sind. Und wer heute sagt, ja, aber D-Wave oder, wie hast du sie genannt? Rigetti, ich weiß gar nicht.
Rigetti.
Oder es gibt ja auch noch 2, 3 mehr. Einer von denen wird es auf jeden Fall schaffen. Absolut nicht. Vielleicht. Aber das ist so eine Garantie, kriegst du nicht. Und Jeff Bezos, 30 Millionen, der macht das ja nicht einmal. Der geht noch nicht mal, der hat garantiert noch nicht mal selber seine Due Diligence gemacht, sondern der hat dafür Investmentgesellschaften und die schauen da mit rein und der hat etliche solcher Beteiligungen. Insofern interessiert ihn das dann überhaupt nicht. Nicht nur wegen der absoluten Summe, sondern weil er so viele Pferdchen da ins Rennen schickt. Das ist aber wirklich eine Form, das ist wie Venture Capital letztlich. Und das hat dann nichts mit einer geordneten Spekulation zu tun.
Sebastian, wie siehst du es?
Ich wollte noch was anmerken, weil diese Diskussion, die ihr gerade geführt habt, ich habe aufmerksam gelauscht, nämlich wie viel investiert man relativ und absolut in so einen Wert? Und ich würde gar nicht mal Quantencomputer oder alles, was du genannt hast, Lars, Cannabis 3D, auch eine Nvidia. Also vielleicht erinnert ihr euch, letzte Woche hatte ich ja gesagt, ein Highlight war, einen Freund aus dem Studium wiederzutreffen. Und der hat 2015, wenn ich es noch im Kopf habe, 1.000 Euro in Nvidia investiert und hat 300.000% da drauf. Also die Position läuft noch. Und da kommt natürlich auch, naja, hätte ich 5.000 investiert, kannst du ja hochrechnen. Aber es war halt damals nicht absehbar und es war einfach spekulativ und du konntest das nicht wissen. Also es kann passieren, aber wie viele Verlierer musst du verdauen, dass du einen Gewinner bekommst, außer du hast Glück. Und das war wahrscheinlich in dem Fall so, weil die Strategie war jetzt nicht, ich suche mit Absicht hier Aktien, die 10 oder 100.000 Prozent machen. Also von daher,
Entschuldigung, wenn ich da noch ergänzen darf, da sind die, ganz ehrlich, da sind sozialen Medien auch für Anleger gefährlich. Du kennst den und möglicherweise hast du in sein Depot reingeguckt, aber das passiert unter jedem Video, Kommentare seht, ich bin da und da, it's all a lie. Also, ja, es wird auch mal einer dabei sein, der die Wahrheit sagt. Aber all die erzählen, was sie wohl alles wann wie verdient hätten und mit dem einfachsten System überhaupt, sei jedem gegönnt, aber man darf halt reinschreiben in die Kommentare, was man möchte.
Ich nenne das immer retrospektive Glorifizierung, was da passiert. Aber ich wollte noch eine These.
So wie die Charlie Sheen-Doku, ja.
Genau. Eine These noch kurz mit euch besprechen.
Werbung. Stell dir bitte mal vor, du hättest genau dieselben Börseninformationen, die die großen Profi-Investoren auch haben, und könntest all das für deine persönliche Geldanlage nutzen. Du hättest Realtime-Zugriff auf alle wichtigen News zu deinen Aktien, du hättest alle wichtigen Fundamentaldaten auf einen Klick parat und könntest zu all deinen Aktien Analysen und Screenings durchführen, die du dir sogar selbst zusammenstellen könntest. Ist das eine Vorstellung, die dir gefällt? Falls ja, dann kann ich dir eins sagen. Lars, Sebastian und ich, wir haben diesen Zugriff auf all diese Infos und zwar schon seit Jahren. Wir drei, wir nutzen diese Profi-Infos für unsere private Geldanlage, was uns extreme Vorteile bringt, um gute Entscheidungen zu treffen in unseren Depots. Und nein, es handelt sich nicht um ein Bloomberg-Terminal mit 30.000 Dollar Kosten im Jahr. Es ist viel einfacher. Ich rede nämlich von marketscreener.com. MarketScreener bietet all das, wovon ich eben gesprochen habe. Also Screenings, Analysen, Echtzeitdaten und vieles mehr. Und das Beste ist, du kannst jetzt mit einem einmaligen Angebot, das es nur hier gibt, auf dasselbe Infolevel kommen wie Lars, Sebastian und ich. Denn aktuell kannst du nur hier über Buy the Dip 50% Rabatt auf alle Leistungen kriegen von Market Screener. Ich wiederhole, du kriegst Market Screener zur Hälfte des Preises, nämlich für nur 24 Euro im Monat für deinen Premium-Zugang. Und du sparst damit 300 Euro. Also schau dir diese Details zu dem Angebot unbedingt mal an über den Link, den wir dir reingehängt haben in die Shownotes. Übrigens, nochmal wiederholt, dieses Angebot, das gibt es nur hier bei Buy the Dip. Lars, Sebastian und ich, wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren und wie gesagt, der Link, der hängt unten drin in den Shownotes.
Vielleicht kennt ihr das englische Sprichwort des Canary in the Coal Mine. Also, dass man früher in Bergwerken hatte man ja einen Vogel dabei und wenn der fidel war, war alles gut. Und wenn er umgekippt ist, dann war es wohl nicht mehr gut, weil diese Vögel halt sehr sensibel auf Gase reagieren. Das war ein Frühwarnsystem. Könnte man jetzt also sagen, solche Werte wie jetzt D-Wave, Richetti oder auch andere, das sind so die Warnsignale, weil solange da Geld reingeht, kann man eigentlich sagen, ist am Markt alles paletti und alles läuft gut. Wenn da aber erstmal Geld rausgeht, das heißt, wenn wir da starke Korrekturen sehen, auch mal 10%, 20%, 30%, könnte man dann sagen, Warren Buffett würde es nennen, die Liquidität, das Wasser zieht sich zurück. Also ist das, kann man daraus konstruieren, wenn die laufen, ist alles okay. Und wenn die beginnen zu korrigieren, dann mal lieber ein bisschen vorbereiten, dass Kapital sich wieder zurückzieht, dass die spekulativsten Segmente nicht mehr gefragt sind und dass wieder man so sich in die Wagenburg der konservativeren Werte zurückzieht.
Also guter Gedanke. aus meiner Sicht aber nicht passend, weil diese Spekulationsblasen dann gerne an anderer Stelle wieder entstehen. Was ich damit sagen will, die aus meiner Sicht können zum Beispiel Quantum Stocks easy 30 oder 40% korrigieren und für den Gesamtmarkt ist es natürlich aufgrund der Gewichtung sowieso irrelevant, aber es wäre dann kein Warnzeichen. Genau das gleiche gilt für die Aktien rund um die Mikronuklearkraftwerke und so weiter, die momentan sehr gut laufen. Also ich glaube, die können korrigieren und da kann die Luft abgelassen werden. Für mich ist ganz klar der Fokus auf die großen Werte. Wenn die Preissignale senden, die nach Top aussehen, dann würde ich darauf reagieren.
Also sagst du, die Karawane zieht einfach weiter. Der Sultan hat Durst.
Ja. Wie nimmt man das nochmal bei der Kurvendiskussion in Mathe? Hinreichende Bedingungen und notwendige Bedingungen?
Oh, ja.
Irgendwie so, ne?
Ja, ist auch egal. Auch ohne Wiesengrippe würde ich das nicht beantworten.
aber eigentlich können wir das Thema jetzt ein klein wenig verlängern, weil ich denke, die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, die können wir ja jetzt auch mal übertragen. Also gehen wir mal weg von diesen asymmetrischen Wetten im Aktienbereich und gehen mal rüber in den Altcoin-Sektor. Dort gab es ja jetzt auch zuletzt ein paar Bewegungen in Richtung Süden. Und da ist halt die Frage, ja, was ist da eigentlich los?
Und ja, ich dachte, die Altcoin-Fragen gehen immer an Sebastian.
Grundsätzlich.
Ja, was los ist, es gibt da natürlich fundamental ganz viele Theorien. Die einen sagen, es könnte der mögliche Government-Shutdown sein, der hier den Risk-On-Sektor schlechthin belastet. Andere sagen, und das ist für mich die wahrscheinlichste Alternative, wir haben ja in der letzten Woche sehr, sehr konstruktive Bilder gesehen, charttechnische Ausgangssituationen gesehen in Solana, in Ether, letztlich auch in Bitcoin. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass wir ausgerechnet zu Beginn der Woche dann so eine Liquidationswelle gesehen haben. Also es spricht meines Erachtens viel dafür, dass hier Adressen hochgehebelt im Markt drin waren. Das passiert auch hier sehr gerne. Die können aber oft mit ihren Produkten am Wochenende nicht reagieren. Und Bitcoin beziehungsweise die Schwäche in den Kryptos begann schon am Sonntag und am Montag hat sich das dann fortgesetzt. Und wenn man sich die Geschwindigkeit anschaut, dann sieht das aus wie so eine typische Stop-Loss-Kaskade. Also einer nach dem anderen wird rausgeschmissen. Ich hätte, sage ich ganz offen, die Schwäche zu diesem Zeitpunkt so nicht erwartet. Und bevor ich dann gleich gespannt bin, wie ihr das seht, by the dip, ja. Man muss allerdings, also ich schaue jetzt gerade auf Ether bei 3.943 US-Dollar. Es kann aber durchaus sein, und das wäre passend, dass wir noch so einen finalen Ausverkauf sehen. Und das kann dann für Ether durchaus bedeuten, dass sie nochmal 300 Dollar tiefer stehen, Solana vielleicht nochmal in den Bereich um 180 Dollar oder sogar 166 Dollar fällt. Also das ist schon durchaus relevant, was hier passiert ist. Bevor ich aber die bullischen Komponenten bespreche, möchte ich gerne nochmal eure Einschätzung.
Ja, ich möchte da nochmal einen Gedanken mit reingeben, weil könnte es nicht auch sein, ich meine, wir hatten in der letzten Woche am Freitag den Hexensabbat, also das bedeutet, jetzt müssen ja all die neuen Kontrakte, die müssen ja aufgemacht werden, also dass das möglicherweise auch nochmal ein Einflussfaktor ist, warum jetzt die Kryptos relativ schwach in die neue Woche gestartet sind. Also ist das ein Gedanke, mit dem ihr was anfangen könnt?
Mach du das.
Na, ich bin mir nicht sicher, ob die Produkte, über die wir hier sprechen, müssen unterliegen, glaube ich, nicht den gleichen Settlements wie Aktienoptionen. Also das heißt, die Laufzeit von den Krypto-Hebelprodukten, Derivaten, da gibt es ja zig. Einige haben auf der eigenen Plattform welche. Von daher wäre die zeitliche Komponente eine, die man dann auch in anderen Märkten sehen müsste. Also so, kurzum, nach meiner Einschätzung, ich finde den Gedanken durchaus spannend. Ich glaube aber, dass die laufen nicht im gleichen Settlement mit. Also von daher wäre es eher eine zeitliche, zufällige Koinzidenz.
Heute haben wir es aber. Das ist aber hier retrospektive Glorifizierung.
Gleich sind alle Follower weg.
ich wollte nicht, dass wir unseren Ruf verlieren, anti-intellektuell zu sein.
Der Gossen-Podcast.
Der Gosscast.
Der Gosscast, das ist gut. Aber Sebastian.
Ich wollte nur noch anmerken zu deiner These, Ja. Du hast ja auch teilweise im, ich nenne es jetzt mal im luftleeren Raum, also in teilweise sehr illiquiden Phasen wurden dann auch die Verkäufe getätigt, gerade bei Ether und Solana. Also auch das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass du eine große Liquidationswelle hast, weil Terminkontrakte oder Optionen verfallen, die würdest du dann nicht am Sonntagnacht irgendwo, also in relativ illiquiden Phasen unbedingt liquidieren. Also ich für meinen Teil, ich finde Ether und Solana, ich habe sie auf der Watchlist, das sind aber für mich, wenn sie für mich in Betracht kommen, taktische Werte für ein paar Wochen, ein paar Monate. Langfristig ist der Bitcoin, und da gehe ich jetzt auch nicht in die Altcoins rein, aber ich finde, sie sind doch irgendwo ein bisschen im freien Fall, wo ich sage, mal gucken, wo sie sich auspendeln. Das wäre jetzt so mein Fazit.
Mhm. Okay. Also ich kann noch reingeben, ich finde Solana sowieso in diesem Jahr ziemlich schwach, bei sehr hoher Vola, jetzt year to date gerade 13% plus auf der Uhr. Und wow, die Spanne war extrem groß. Ich meine, wir waren bei $100, waren zwischenzeitlich auch bei $250. Also das heißt, klar, wenn man das jetzt aktiv gehandelt hat, da konnte man dann durchaus auch Geld verdienen. Aber ja, ich bin für Solana aktuell nicht so bullish. Für Ethereum finde ich, dass das Ganze, auch wenn man jetzt mal die Zeiteinheiten ein bisschen größer schaltet, also von Tageskerzen weggeht auf Wochen- und Monatskerzen, insbesondere die Monatskerze, also die sieht jetzt wirklich noch nicht spektakulär bärisch aus, muss ich sagen. Und auch in der Wocheneinheit ist das eigentlich noch ganz solide, weil, also Lars widerspricht mir gerne, aber ich denke, dass eigentlich nach wie vor alles über $3,500 müsste eigentlich noch tendenziell im bullischen Sentiment sein.
Ja, absolut. Also etwas, was bei $1,300 im April stand und jetzt bei $3,900 steht, kann schlicht und einfach nicht übergeordnet im Abwärtstrend sein. Also ist ein bisschen schwächer gelaufen die ganze Zeit als Bitcoin, wissen wir. Aber ja, ich würde gerne das bullische Fazit dranhängen. Die Frage ist ja bei the dip, und wenn man immer sagt, ja vielleicht, für mich ist die nächste größere Bewegung, und da sprechen wir bei solchen Werten ja von 30%, 40%, 50%, die wird Richtung Norden gehen. Sollte Ether unter 3.500 bis $3,600 fallen, zumindest mal auf Tagesschlusskurs, Spikes sind immer möglich, dann wäre das unnötig schwach. Aber ja, ich finde, das sieht konstruktiv aus. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, du hast Solana angesprochen. Die Wahrscheinlichkeit ist nach wie vor sehr hoch, dass in den großen Werten dann auch Verkäufe stattfinden, weil so viele Anleger die Neigung haben, in irgendeinen Schrott reinzugehen. Weil die Altcoins frecherweise nicht plus 700 oder plus 1000% gemacht haben. Und dann geht man in irgendwelche Coins rein, von denen man ziemlich sicher sagen kann, dass 99% von denen in ein paar Jahren gar nicht mehr existieren. Dann erleidet man da Verluste, und um das so ein bisschen auszugleichen, verkauft man dann vielleicht auch Basispositionen. Das ist zwar eine denkbar dumme Strategie, aber ich halte es nicht für unrealistisch.
Zum Beispiel die BYD. Raus damit und dann rein in irgendwie Dogecoin oder so.
Das macht Sinn.
Und damit sind wir jetzt bei der Hörerfrage von Nick. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Nick fragt, BYD, ja, jetzt kaufen. Vielleicht brauchen wir aber erstmal auch noch ein bisschen Kontext. Was ist denn da eigentlich los bei BYD? Und ja, Sebastian, du bist unser Mann für die Hörerfragen.
Ach so, ich dachte, ich sehe aus wie jemand, der Kontext bieten kann. Aber Hörerfragen
ist ja das auch, natürlich, natürlich. Also, nicht, dass Lars nicht so aussieht, aber alles ja,
der,
gut.
Der guckt ein paar Linien an, ein paar Charts, mit dem Lineal, Geodreieck und dann
weiß ich irgendwas. Mit einem Zirkel dann Kursziel gemalt. Und dann
läuft.
Läuft.
Also, BYD jetzt kaufen. Wenn man Warren Buffett fragte, dann wahrscheinlich würde er Nein sagen. Denn er hat ja diese Woche wurde bekannt, dass er seine Position komplett verkauft hat. Und allerdings Buffett hat 2008 gekauft und schätzungsweise mit knapp 4000% Rendite ist er aus der Position herausgegangen. Charttechnisch, wenn wir mal draufschauen, finde ich den Wert momentan sehr, sehr spannend. Kann mir auch vorstellen, den taktisch zu handeln. Ich habe jetzt mal die Grafik oder den Chart in Hongkong-Dollar, also so 102 bis 111 Hongkong-Dollar, da hat sich, das war mal eine frühere Widerstandszone, die sich mittlerweile zur Unterstützung umgemodelt hat oder umgewandelt wurde. Also charttechnisch finde ich den Wert aktuell auf einer sehr, sehr interessanten Ausgangsbasis. Aber um mal der Frage auch noch ein bisschen Fleisch zu verleihen und fundamental reinzuschauen, ich finde gerade spannend, was in China vor sich geht. Also wir hatten ja die Automobilhersteller und wir sind ja alle eher skeptisch für den Sektor. meine einzige Automobilposition auch langfristig, das ist Ferrari, weil wir haben hier einen extremen Verdrängungswettbewerb momentan. Und wir haben ja auch in China einen Verdrängungswettbewerb, das wissen viele nicht. Also ich lese immer gerne die Interviews von Jörg Wuttke. Er war, ich glaube, es war die Europäische Handelskammer, er war der Vorsitzende, er ist da extrem gut vernetzt in China. Und er hat mal gesagt, es gibt so um die gut 130 Hersteller und 80-90% davon sind jetzt schon defizitär. Und genau in die Kerbe schlägt jetzt der CEO von XPeng. Der hatte diese Woche gesagt, er rechnet damit, dass in 5 Jahren von allen chinesischen E-Auto-Herstellern nur noch 5 Stück übrig sein werden. Und das ist auch ein aktueller Trend, den die Regierung in Peking unterstützt, weil die wollen eigentlich gar nicht mehr, dass dieser extreme Preiswettbewerb und Verdrängungswettbewerb momentan stattfindet. Die wollen eher, dass hier Premium-Modelle fest oder fertiggestellt werden und produziert werden. Das heißt, die unterstützen auch, dass der Markt sich ausdünnt und dass am Ende ein paar große Player übrig bleiben. Und das sieht man aber auch bei den großen Werten wie BYD. Da wurde ja auch die Auslieferung der Autos von über 5 Millionen gekürzt auf 4,5 Millionen Stück. Also auch da merkt man den Druck, auch teilweise den Margendruck, aktuell 5% Marge, die kann aber schnell weg sein, wenn wir jetzt wirklich in ein hartes Fahrwasser hier reinkommen und in einen Bereich, wo Hersteller einfach pleite gehen und wo das auch von der Regierung nicht mehr mit Subventionen in China unterstützt wird. Also kurzum, fundamental sind da durchaus Risiken momentan vorhanden. Ich finde aber rein charttechnisch den Wert aktuell sehr, sehr spannend und ich bin auch absolut überzeugt, dass BYD am Ende einer der Werte sein wird, die auch überleben. Also kurzum, ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden. Wenn man taktisch reingeht und sagt, ein paar Wochen, dann könnte man sagen, okay, ich nutze mal die Unterstützung. Wenn man langfristig reingeht, dann sollte man sagen, okay, ich bringe auf jeden Fall auch mal die Toleranz mit, dass der Wert auch mal nochmal ein ganzes Stück fallen könnte. Also beim Taktischen hat man Stop-Loss, dann geht man halt raus und akzeptiert's. Wenn man langfristig reingeht, würde es mich nicht wundern, wenn die Aktie sogar vielleicht nochmal ein Stück mehr nachgeben könnte, je nachdem, wie sich die Lage in China entwickelt. Aber langfristig glaube ich, dass BYD ein ganz großer E-Auto-Gewinner in China werden wird. Also das mal mein Fazit dazu.
Ja, ich werde langfristig weiterhin darauf verzichten, irgendeinen Automobilhersteller in meinem Portfolio zu haben. Und finde BYD aber unter, wie du es nennst, taktischen, bei mir aktiven Gesichtspunkten durchaus interessant. Kämpft momentan mit der Unterstützung. Wir waren schon mal ein Stück weg, dann haben wir es wieder getestet. Meist ist es dann oder oft eine Nachricht, die dafür sorgt, dass es eine deutliche Bewegung gibt und dann hat man das Signal, dass der vorübergehende Boden zumindest drin ist. Fundamental, ich kann die Strategie voll verstehen. Also BYD hat es ja auch angekündigt, dass sie in Europa groß werden wollen. Alle chinesischen Automobilhersteller zusammen haben im August mehr verdient als Unternehmen wie Renault oder auch Audi. Also was mal als kleine Idee begann und im ADAC-Crashtest mit -1 Stern loslegte, hat sich doch ganz schön entwickelt. Allerdings ist dieser Verdrängungswettbewerb, den BYD ja in aller Härte führt, natürlich auch einer, der auf Margen geht. Man kann das so genau nicht sagen, weil nach Europa, Asien, USA aufgeteilt wird, nicht nach Ländern. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass BYD auch bereit wäre, gegebenenfalls komplett auf die Marge zu verzichten, um Marktanteile zu gewinnen in einigen Ländern. Sie haben jetzt gerade erst, ja, also die Verkaufszahlen sind leicht zurückgegangen und daraufhin haben sie sofort mit Rabatten reagiert. Die Zielsetzung ist klar. Genau das, was du gesagt hast, Sebastian, das wissen wahrscheinlich viele. In 5 Jahren, in 10 Jahren gibt es deutlich weniger Hersteller. Das kann zu einer Konsolidierung führen, wo einige übernommen werden. Im Technologiebereich ist das wahrscheinlicher als im Automobilbereich. Und BYD ist vielleicht da, aber der Weg dahin, der ist mir zu unsicher für ein langfristiges Investment.
Kurze Unterbrechung, Sebastian hier. Aber ich möchte euch noch sagen, wäre Buy the Dip eine Aktie, dann wären wir kurz davor, eine wichtige psychologische runde Marke zu durchbrechen. Denn über 90.000 Leute folgen uns bereits auf den Podcast-Plattformen. Und natürlich wollen wir jetzt die Marke von 100.000 sehen. Also, es liegt an euch. Es liegt an denen, die noch kein Abo auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen dagelassen haben. Lasst ein Abo da und lasst uns gemeinsam die wichtige Marke von 100.000 Abonnenten knacken. Das war's auch schon und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Episode.
Kurzfristig finde ich sie ganz spannend.
Ja, dieses Premium, was Sie gegenüber anderen Autobauern jetzt gerade auch an der Börse kriegen für Ihre Multiples, also da müssen Sie auf jeden Fall das Wachstumstempo halten. Und ich bin mir nicht sicher, ob Umsatzwachstum reicht. Also aktuell werden ja auch relativ hohe Gewinnwachstumsraten mit einbezogen. Und das in einem Kontext, in dem wir einigermaßen hohe Lagerbestände haben, die Produktion in China zurückgefahren wird und dann noch diese Gerüchte um die Bilanztricks, da muss man jetzt wirklich sagen, ich kann es nicht beurteilen, ob es Gerüchte sind oder ob da was dran ist. Aber das ist halt so eine Gemengelage, die für mich auch fundamental jetzt dafür spricht, dass das vielleicht, also dass man da doch schon sich ein großes Risiko einkauft. Und da bin ich nicht sicher, ob man das unbedingt haben, also Die Autos sehen toll aus, keine Frage. Ich habe es ja auch schon mal angesprochen hier oder in einem anderen Kontext, ich glaube in By the Plus, dass über Finn, also ein Auto-Abo-Anbieter, dass es da jetzt gerade auch BYD-SUVs zum Preis von, ich glaube, 300 Euro gibt pro Monat. Und da frage ich mich, ja, die von Lars angesprochene Marge, die wird wohl dann definitiv nicht mehr da sein.
5%, ich hatte es ja vorhin gesagt. Also damit in eine Krise zu gehen mit einer 5% Marge, die ist schnell weg. Also das, BYD muss man sich darauf einstellen. Deswegen auch, ich würde auch langfristig außer Ferrari aktuell keinen Autowert kaufen, aber wer es tun möchte bei BYD, sollte zumindest im Hinterkopf haben, das könnte auch noch ein bisschen ruppiger werden. Aber mir kam jetzt noch ein Gedanken gerade in den Kopf spontan, als wir darüber gesprochen haben, weil ich bin jetzt mal wieder im taktischen Bereich oder wie Lars nennt, aktiv oder nennen wir es im taktiven Bereich. Und zwar könnte es nicht, also wenn jetzt in China die Unterstützung auch seitens der Regierung weggeht für diesen extremen Verdrängungskampf, diese extremen Subventionen, wo also der Trend vorgezeichnet ist, dass man will, dass man am Ende vielleicht 5 oder 10 große Hersteller hat, könnte ja theoretisch für die stark gebeutelten deutschen Hersteller wieder gut sein, weil die ja mit diesem Preiskampf bisher nicht mithalten konnten, weil die ja stark darunter gelitten haben. Und wenn jetzt die politische Förderung dieses Preiskampfes wegfällt, könnte es ja bedeuten, ich weiß, ich habe ja einiges an Konjunktiv drin, dass ein VW oder eine VW beispielsweise wieder Marktanteile aufholt. Also fiel mir jetzt ein, das mal zumindest zu beobachten. Gerne du, Timo.
Ja. Das sehe ich nicht, weil ich glaube, dass die chinesischen Fahrzeuge einfach in puncto Software viel besser sind. Und ich glaube, dass das auch ein Hauptkernpunkt ist. Ich glaube, in China ist halt nicht so das Ding, hey, wie ist das Spaltmaß? Ist das eine tolle Karosserie und so weiter? Ich glaube, dass das hier in Deutschland eine andere Automentalität auch herrscht, als das in China der Fall ist. Also insofern denke ich, dass da schon auch eher der Fokus eher auf die nationalen Hersteller gelegt wird, weil, hey, ich meine, man muss sich vorstellen, wenn wir jetzt, also sagen wir mal, wir drehen das jetzt um, China und Deutschland. China wäre immer das Autoland Nummer 1 gewesen und auf einmal haben wir auch hier tolle Unternehmen. Ich weiß nicht, ich glaube, dann würden wir wahrscheinlich auch eher zu, also in puncto Patriotismus zu unseren eigenen Modellen greifen, oder?
Mir ist das total egal. Hauptsache, das Ding fährt von A nach B.
Du bist kein Chinese.
Ich fahre chinesische Autos, vietnamesische, mir wäre das total egal. Also, am liebsten will ich, dass es von alleine fährt, weißt, und ich mich hinten reinhocken kann. Also, aber ich
dauert ja nicht mehr lang.
Ich hoffe. Oder der Optimus trägt mich ans Ziel. Also, ist egal.
Wenn er das
also, ich habe dann null Patriotismus, was Autos angeht.
Das wäre auch ein Bild für die Götter. Du in Frankreich auf dieser Weintour vom Optimus getragen.
Aber das soll so eine Tragegott haben, wie man es für Babys hat, weißt du, dass ich so vorne dran bin. Und dann trägt er mich von Weingut zu Weingut.
Babybjörn hat man das früher genannt, genau. Also ich bin da auch nicht im Lager. Timo, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Ein Bekannter, kein Freund von mir, hat lange in der Produktentwicklung bei Mercedes gearbeitet. Das war noch zu Zeiten, als man gerne korrigieren und in den Kommentaren, wenn ich was Falsches sage, aber wo so Zyklen waren von 4 bis 5 Jahren für ein neues Modell. Und der hat auch gesagt, heute ist entscheidend einfach die Software. Und das ist nicht ein Faktor, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und da sind die nicht nur die Chinesen, auch die südkoreanischen Hersteller einfach besser aktuell. Und das selbst in Tests wird das festgestellt. Das hat also gar nicht jetzt irgendwas mit einer Neigung zu einem Modell. Ich bin da auch ziemlich unemotional. Ich fahre einen Schweden, der aber eindeutig in chinesischer Hand ist. Also ich glaube, das wird... Mir fallen nicht so viele positive Zukunftsszenarien für die deutschen Automobilhersteller ein momentan. Das kann sich ändern und ich hoffe, dass es sich ändert. Aber so ganz hell ist die Perspektive da nicht.
Ich muss mich in einem kleinen Punkt korrigieren. Es heißt nicht bei Mercedes. Also meine Freundin und Timos Frau würden jetzt sagen, das heißt beim Daimler.
Ja,
das heißt so. Das ist so, weißt du, wie wenn ein alter Mann da eine Fabrik hat und alle arbeiten beim Daimler.
Alter Mann habe ich nicht gesagt, das hat Sebastian gesagt. Gebt's ihm dafür.
Nein. Sein lassen bitte. Wir reden jetzt nämlich über den US-Dollar. Da sollte man auf jeden Fall die volle Aufmerksamkeit drauf legen, weil Sebastian, du hast in dem Fall die These mitgebracht, dass dieser schwache Dollar für uns Anleger hier in Deutschland vielleicht auch gar nicht so schlecht sein könnte. Wie meinst du das?
Ich wollte mal einfach eine Gegenperspektive reinbringen, weil wir hatten hier schon über den schwachen Dollar gesprochen. Jeder merkt es im Depot natürlich, dass ein schwacher Dollar bzw. starker Euro entsprechend Performance kostet. Also wenn man mal Dollar vergleiche, ich nehme jetzt einfach mal Silber, da haben wir deutlich über 50% in dem Jahr in Dollar und wir haben so 44% in Euro. Das kann man beim MSCI World, das kann man bei alles machen, was in Dollar gehandelt wird. Und es gibt zig Videos dazu und ob der MSCI World überhaupt noch gut ist, weil man ja ein Dollarrisiko hat und. Und es wird ja immer nur das Negative beleuchtet, also die Schattenseiten dessen. Und damit muss man jetzt halt als Anleger einfach leben, dass Währungen sich verändern und mal sind sie stärker, mal sind sie schwächer. Aber ich wollte jetzt in diese Diskussion dieser Negativität auch was Positives reinbringen. Das fiel mir letzte Woche auf, denn ich bin ja auch Aktionär von Philip Morris. Und Philip Morris hat jetzt die jüngste Quartalsdividende um 8,9% erhöht. Und warum haben sie das getan? Weil sie ein riesiges Auslandsgeschäft haben. Und wenn sie diese Gewinne aus dem Auslandsgeschäft in die USA, ich nehme jetzt mal ein Fachwort, repatriieren, also in Dollar umtauschen, dann entstehen da natürlich entsprechend viele Dollar. Und diese Dollar können dann natürlich dazu führen, dass die Dividende erhöht wird. Also kurzum, ein schwachen Dollar oder ein schwacher Dollar kann sehr, sehr gut sein für Dividendenaktien, die viel Geld im Ausland verdienen und das dann in Dollar entsprechend tauschen. Natürlich haben wir dann immer noch einen Währungseffekt jetzt drin, aber wir haben diese starke Steigerung. Und wenn wir einen guten Dividendenzahler haben wie Philip Morris, nimmt er ja diese 8,9% nicht zurück. Das heißt, wenn der Euro wieder schwächer wird, habe ich ja diese Erhöhung perspektivisch auch wieder drin und bekomme noch mehr Dividende. Also ich wollte jetzt einfach in Diskussion nochmal reinbringen, ein schwacher Dollar muss nicht komplett immer negativ sein, sondern er kann auch positive Auswirkungen haben.
Also können wir das mal machen wie bei der mündlichen Prüfung im Abi? Du weißt jetzt wahrscheinlich nicht, aber du hast ja auch eine Art von Schulabschluss und da hattet ihr vielleicht eine mündliche Prüfung. So, und ja, so tief sind wir nie eingestiegen. Deswegen machen wir mal wie bei der Prüfung. So, wie stark hat der Euro gegenüber dem US-Dollar in diesem Jahr ungefähr aufgewertet? Ich lasse runde Zahlen zu.
17%.
So, wenn wir davon 8% abziehen, was bleibt dann übrig?
Null.
Ungefähr jedenfalls aus Sicht des Philip Morris Anlegers. Und hey, wenn hier einer nikotinsüchtig ist und dieses Unternehmen indirekt wahrscheinlich unterstützt, ja, dann bin ich das auch, zumindest sagen wir mal so. Und deswegen, ich verstehe schon und ich finde auch, man sollte sein Depot deshalb nicht umbauen. Da bin ich voll bei dir. Selbst wenn der Euro noch ein bisschen aufwertet, heute zu sagen, der Euro wird in 2 Jahren nochmal deutlich höher stehen gegenüber dem US-Dollar, die These finde ich schwer zu untermauern. Du hast dafür diese Schwankungen unter dem Strich, waren es große Schwankungen seit 10, seit 20 Jahren, aber es ist allzu viel nicht passiert. Aber es ist natürlich auch nicht daran, dass man sagen kann, warum können die Dividende erhöhen? Weil sie logischerweise aufgrund der Währungseffekte dann vielleicht einen höheren Gewinn haben. Sollte diese Währungseffekte aber wieder verschwinden und sie würden weiterhin in dem Tempo ihre Dividende erhöhen, dann machen sie ja das, warum wir im Moment Nestle so kritisch sehen, dann erhöhen sie ihre Dividende trotz nicht steigender Gewinne oder zumindest nicht im gleichen Maß. Also ich mag es mal, die andere Seite einzunehmen, aber dieses Argument kaufe ich nicht.
Ja, ich finde, du guckst mit der kurzfristigen Brille des aktiven Anlegers drauf. Mein Argument war, du hast jetzt einen positiven Effekt auf die Dividende mit 8,9. Und deswegen auch die Betonung, dass Philip Morris ein zuverlässiger Dividendenzahler ist. Das heißt, es wird nicht mit 9% immer weitergehen. Das stimmt schon. Wenn natürlich der Dollar wieder stärker wird, dann werden die Dividendensteigerungen vielleicht 3 oder 4% sein. Aber die 8,9, die ich ja jetzt habe, vorausgesetzt Philip Morris als guter Zahler, nimmt die ja nicht zurück. Steigt ja von der neuen Basis die Dividende weiter. Und wenn ich dann zum Beispiel einen vorteilhaften Währungskurs habe, also beispielsweise einen schwachen Euro, bekomme ich ja die 8,9% dann in Zukunft zu einem viel besseren Kurs immer wieder eingebucht. Also das ist mein Argument.
Wie viele Weinproben muss man denn mitmachen? Dass man sagt, unter dem Strich ist es aber trotzdem gut, dass ich nur 7% Verlust eingefahren habe mit meiner Dividende, mit Währungseffekten.
Ich bin da im langfristigen Anlegercamp. Ich denke, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr verstanden habt, was ich meine.
Ja, macht das.
Also grundsätzlich schwacher Dollar, gut für Emerging Markets. Ich glaube, das ist in diesem Jahr auch wieder zu sehen. Also den Zusammenhang, den kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Also in Euro 15% vorne. Also das bedeutet, wenn man jetzt da nochmal die 17% Währungsverlust mit draufrechnet, ja, dann haben Emerging Markets in diesem Jahr knapp 30% gebracht, oder? Der MSCI Emerging Markets in Dollar müsste eigentlich um die 30% gebracht haben.
Pass auf, ich habe ja ein, ich kann es dir in Euro nur sagen, aber...
In Euro müssten es 15-16% sein.
Ich klicke mich hier gerade durch meine...
Aber ist natürlich viel getragen durch China. Das muss man natürlich auch sehen, dass da halt einfach mit 30-35% China mit drin ist. Was dann wieder mich jetzt zu der Frage führt, schwacher Dollar gleich China-Rally, ist da ein Zusammenhang?
Also generell, du hast ja gesagt, kannst du ja Emerging Markets entsprechend bei einem schwachen Dollar nach vorne bringen. Aber du hast ja, der Effekt ist ja eigentlich bei den Schwellenländern oftmals die Dollarverschuldung. Also viele Schwellenländer können sich ja an den Kapitalmärkten nicht verschulden in eigener Währung, weil Investoren sagen, naja, also wenn ihr eure eigene Währung nehmt, dann brauchen wir dann richtig exorbitanten Zins, weil Währungsrisiko und. Und viele begeben ja dann eher Anleihen in Dollar und deswegen hängen sie ja so stark auch am Dollar. Und deswegen gibt der starke Dollar, gibt ein schwacher Dollar ja wirklich Auftrieb. Ich würde, ohne dass ich jetzt die Verschuldung von China mehr angeschaut habe, China kann sich in Yuan verschulden. Also...
Ja.
Schwacher Dollar ist eher wahrscheinlich schlecht für die Exportindustrie, weil es dann wahrscheinlich teurer wird. Wobei die Chinesen ja eh den Yuan mehr oder weniger, oder was heißt mehr oder weniger, koppeln, aber du hast ja noch den Offshore-Yuan.
Aber ich wollte es nur noch mal klarstellen, der Effekt, den du beschreibst, der ist ja korrekt. Also für amerikanische Exportunternehmen ist das nicht nachteilig, eine schwache Heimatwährung zu haben. Und das wird sich dann auch in Ergebnissen niederschlagen. Deswegen ja auch, ich glaube, wir haben noch in keiner Ausgabe gesagt, verkauf jetzt deine US-Werte und schichte in Euro-Werte um, weil wir, und ich glaube, das würde ich auch als Fazit weiterhin unterschreiben, weil wir gesagt haben, sich hier darauf auszurichten, auf Währungsschwankungen, erstmal ist das eine Spekulation für sich und zweitens sprechen wir immer noch über die relevanteste Volkswirtschaft. Aber für einen Dividendenanleger ist es sowieso immer schon wichtig gewesen, seine Dividenden geografisch verteilt zu bekommen. Und dazu gehören dann natürlich auch Euro-Werte, dazu gehören, weil das Ziel ist ja, möglichst stetig Dividenden zu erhalten, vielleicht für ein passives Einkommen oder whatever. Und das möchte ich ja, da akzeptiere ich ein bisschen Währungsrisiken, aber nicht bei allen. Ja, das ist ja dann nicht die perfekte, niemand von uns würde ja 100% Dividendenwerte für den langfristigen Vermögensaufbau nehmen. Nehme ich an. Also sofern man die nicht reinvestiert, wäre das sowieso nicht sinnvoll.
Ja, ich glaube, viele Privatanleger mögen das schon, auch in jüngerem Alter. Ich glaube, das hilft vielen einfach zu wissen, ich kriege dann diese Dividende, auch wenn die Kurse runtergehen. Und für manche, also für viele ist ja auch so eine Volatilität. Und ich kann das auch absolut nachvollziehen. Zum Beispiel, wenn eine Coca-Cola mal 20% runtergeht, dann macht das ja auch mit vielen was, die vielleicht jetzt noch nicht im Profi-Level sind oder noch nicht so lange an der Börse sind. Und ja, was ich damit sagen will, ich glaube, für viele nutzen tatsächlich doch auch Dividendenwerte zum Vermögensaufbau und wissen dann halt, also selbst wenn die Kurse runtergehen, ich kriege zumindest meine Dividende und dadurch bin ich mental stärker oder das stärkt mich einfach, motiviert mich.
Also ich habe nichts dagegen, aber wenn du jung bist, dann darf der Anteil an deinen Wachstumsaktien deutlich größer sein. Riley hat eine schöne Studie gemacht, wo sie von einer normalen Familie, was brauchen die, was möchten die, ein Haus, Urlaub und so weiter. Und wenn man all Asset Price Inflation und Verbraucherpreisinflation kombiniert miteinander, dann betrug der Verlust in den letzten 10 Jahren im Schnitt 7 oder 8%. So, und wenn du nicht mindestens 7 oder 8% mit deinen Anlagen verdient hast, dann war es kein Vermögensaufbau, zumindest nicht nach Kaufkraft. Und bei Dividendenwerten darf man einfach nicht viel mehr annehmen. Das ist ja schon mal sehr gut. Und wenn man die Dividenden reinvestiert, für mich gehört das ja auch in meinem Portfolio dazu, aber es ist langfristig erwiesenermaßen nicht der stärkste und schnellste Vermögensaufbau, überwiegend auf Dividendenwerte zu setzen.
Hundertprozentig. Also ich glaube, wir haben da null Dissens. Ich glaube, Dividendenwerte sind tatsächlich dann halt in einer ja, sagen wir mal, späteren Lebensphase oder in einem anderen Stadium des Vermögensaufbaus, wo man vielleicht auch einfach mehr schon in Richtung Vermögenserhalt dann abzielt, dort macht es dann halt einfach mehr Sinn. Ich wollte nur sagen, also ich habe den Eindruck von den Rückmeldungen her, dass es hier in Deutschland halt einfach so, ja, doch auch, wenn man jetzt sich an den Aktienmarkt herangetraut hat, doch auch ein Sicherheitsbedürfnis gibt und insbesondere, dass man, ich meine, man war jahrelang vielleicht auch Zinsen gewohnt und Ausschüttungen und so weiter und dass man das halt irgendwie auch einfach ein bisschen, ja, weiter mitnehmen möchte. Also ich
glaub, sind ja sogar beliebt, diese Kalenderdepots, wo du dann jeden Monat, also du jeden Monat Werte danach aus, dass jeden Monat ausgeschüttet wird.
Genau, ja.
Was soll man sagen? Jedem das Seine.
Jedem das Seine. Genau, und damit gehen wir jetzt rüber zum Thema Nummer 5. Ich muss mal kurz hier auf meinen schlauen Spickzettel schauen. Ah ja, Small Caps haben wir jetzt im Gepäck, Small-Cap-ETFs. Jetzt kaufen, die Frage, ja, was ist denn da los? Der Russell 2000 sieht auch gar nicht so übel aus. Lustigerweise, wenn ihr mal zu Hause kurz Zeit habt, dann könnt ihr mal den Russell 2000 und die New Holdings übereinander legen, weil das sieht ziemlich parallel aus. Sebastian, machst du auch gerade parallel?
Ja.
Nein. Gibst du. Ich bin dir nicht böse, wenn du es nicht
bist. Jetzt hast du mich doch schon mitgebracht. Also, Nebenwerte-ETFs. Ich habe das Thema einfach mal mitgebracht als größeres Thema, weil mir aufgefallen ist, also, wenn wir mal so einen globalen Nebenwerte-ETF nehmen, gibt es beispielsweise, findet ihr überall an jeder Ecke, das heißt dann MSCI World Small Cap und dazu gibt es zig ETFs drauf. Das sind einfach globale Nebenwerte, natürlich mit einem ordentlichen großen US-Anteil und ein bisschen Europa, Asien und so weiter. Und dann gibt es das Pendant, was Timo erwähnt hat, also den Russell 2000. Das sind amerikanische Nebenwerte. Oder der Russell 2000, würde ich sagen, ist einer der bekanntesten amerikanischen Small-Cap-Nebenwerte-Indizes. Und wenn wir mal reinschauen, also in diesem Jahr, und komme ich auch gleich noch zur Beliebtheit unter Investoren, wenn man mal reinschaut, so gerade so ein klassischer ETF in Euro, dieses Jahr knapp 3% zugelegt, locke ich jetzt keinen hinterm Ofen hervor. Wenn man aber schaut, wie stark dieser ETF abgestürzt ist im April und welche Rallye seit den April-Tiefs stattgefunden hat, dann liegen wir so bei einem Euro-ETF, also MSCI World Small Caps, bei 30%, ein bisschen drüber. Das heißt, da ist starkes Momentum drin und da ist in meinen Augen auch, was viele Anleger momentan einfach unterschätzen, ist, dass man den Blick komplett abgewendet hat von den Nebenwerten, also von den Small Caps. Und ich meine jetzt nicht Stockpicking. Also ich persönlich fange nicht an, bei Nebenwerten irgendwas rauszusuchen. Ich spiele das langfristig über einen ETF, über einen globalen Small-Cap-ETF. Aber wenn man auch mal reinschaut, aktuell so die Bewertungen, beispielsweise Timo, weil du den Russell 2000 aufgebracht hast, also mal am Beispiel der USA, wir haben so im Nebenwertebereich aktuell so KGVs von so 22, 23 und wir haben bei den Large-Caps, also bei den großen, teilweise auch KGVs von 40 und mehr. Also da merkt man auch, wenn man das historisch sich mal anschaut, ich habe einen Chart vor mir, das geht bis in die 80er zurück. Also wir haben eine starke Unterbewertung und eine starke Diskrepanz in der Bewertung von Nebenwerten zu den großen Werten. Klar, die Großen haben die Rallye angetrieben. Wir haben aber gleichzeitig in den USA jetzt auch den Beginn eines Zinssenkungszyklus. Wo jetzt rauskommt, werden wir dieses Jahr noch ein oder zwei kriegen. Also Jerome Powell versucht ja alles, um die Unabhängigkeit der Fed zu demonstrieren. Aber wahrscheinlich sind wir jetzt am Beginn eines Zinssenkungszyklus und der Druck wird im nächsten Jahr nur noch zunehmen. Und das ist auch sehr positiv für Nebenwerte. Das heißt, wir haben hier ein ziemlich gutes Umfeld für die Nebenwerte. Wir haben Unterbewertungen historisch gesehen. Und was spannend ist, und da sind wir bei der Unbeliebtheit, ich habe auch noch eine Statistik gefunden, wo man mal sieht, wie ist denn in den USA der Marktanteil von Nebenwerte-ETFs verglichen mit dem Gesamtmarkt. Und aktuell sind wir auf einem Niveau von 6%. Und das ist ein Wert, der seit Beginn der Aufzeichnungen vor 25 Jahren noch nie erreicht wurde. Also können wir sagen, wir haben eine Anlageklasse, die ist relativ unbeachtet, die ist unbeliebt, die ist historisch gesehen in einer starken Unterbewertung drin und deswegen möchte ich hier mit diesem Plädoyer einfach mal den Blick darauf lenken, dass man sagt, okay, man könnte jetzt hier sowas beimischen. Zum einen, entweder man sagt, ich gehe nur auf die USA, dann wären Russell 2000 ETFs sinnvoll, oder ich streue weltweit, dann ist es der MSCI World Small Cap. In der Performance, ehrlich gesagt, über die letzten 5 Jahre sind die beiden gleich. Über ein Jahr ist der MSCI global gestreut ein bisschen besser. Über 3 Monate sind die USA mit dem Russell ein bisschen besser. Also nimmt sich jetzt nicht viel. Ich persönlich würde die globale Variante bevorzugen, weil ich da einfach breiter gestreut bin, aber ich gebe jetzt mal die Frage an euch ab. Ist Nebenwerte ein Thema, wo man als Anleger draufschauen sollte oder eher nicht?
Ja, ich find's nicht unspannend. Ich würde allerdings, glaube ich, eher nicht auf die globalen gehen. sondern tatsächlich entweder auf den Russell 2000 aktuell, wobei das jetzt vielleicht da auf dem Niveau, wo er jetzt ist, ein bisschen hakelig werden könnte. Also vielleicht dann wäre jetzt aus meiner Sicht, Lars, wie immer, korrigier mich gerne, wenn du es anders siehst, wäre jetzt schöner, wenn der dort nochmal einen kleinen Drop kriegt. Und dort könnte man dann wahrscheinlich ein besseres Level oder ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis dann für sich eruieren. Und ansonsten muss ich auch sagen, dass ich den S-DAX, da muss man ja auch mal drauf schauen, also der S-DAX ist 22% vorne. Der ist jetzt seit, ich glaube, 2-3 Monaten in so einer eigentlich gesunden Konsolidierung, leicht abwärts gerichtet drin. Und ich finde das auch nicht so unspannend, muss ich sagen, weil ich denke, wenn wir in eine Jahresendrally reingehen, was wird denn dann gekauft? Also wo werden denn die großen Adressen dann potenziell nochmal eher reingehen? Das werden ja wohl nicht die Werte sein, die irgendwie um 40% hinten sind oder so. Die muss man jetzt vielleicht am Jahresende nicht nochmal aufstocken in der Erwartungshaltung. Oh, die, aber jetzt ziehen sie nochmal wirklich mit an. Sondern dann wird ja das, was stark gelaufen ist, das wird ja gekauft. Und wenn in diesem Jahr der S-DAX, einer der stärksten Indizes weltweit gewesen ist, dann könnte ich mir vorstellen, auch in Anbetracht Schuldenpaket, das ist ja immer noch ein Narrativ, auch wenn es jetzt irgendwie nachgelassen hat und so weiter und jetzt natürlich auch da Risiken mit reinkommen. Ja, versickert das Geld möglicherweise in der Bürokratie, aber am Ende des Tages wird dort Geld in auch den Unternehmen, die im S-DAX drin sind, wird dort reingehen, weil da ja auch ja ziemlich viel so Industrie irgendwie oder industrienahe Unternehmen mit drin sind und das könnte aus meiner Sicht funktionieren und könnte man sich auch irgendwie mit anschauen. Ist halt nur die Frage, wie setzt man es um? Also geht man auf den Index selber, beispielsweise mit einem Zertifikat oder mit einem ETF oder pickt man sich einen von den Einzelwerten dort mit raus? Also das stelle ich jetzt nochmal anheim, das sind so meine Gedanken.
Sebastian hat mit Recht gesagt, Stockpicking ist da nicht ganz einfach und das würde ich auch nicht empfehlen. Aber europäische, auch deutsche, aber insgesamt europäische Nebenwerte, die sogar so klein sind, dass sie in den Indizes nicht sind, teilweise grotesk billig, so dass die ersten Kandidaten schon überlegt haben, sich von der Börse zurückzuziehen. Das kostet ja auch Geld. Das ist aber auch gar nicht so einfach. Also wer da wirklich tief graben mag und sich damit auskennt, günstigere Aktien gibt es sicherlich. Ja, gibt es nicht. Aber wie gesagt, es sind dann eben auch Werte, die haben teilweise eine zweistellige oder niedrige, dreistellige Marktkapitalisierung in Millionen. Und gerade weil eben die Volumina so schwach sind, und das ist ein bisschen das Problem an diesen Spekulationen, dieser Zustand des ist extrem billig, kann Ewigkeiten anhalten. Also bis dann mal ein aktivistischer Investor kommt oder eine Übernahme. Also es ist eine Disziplin für sich. Ansonsten Zustimmung. Ich finde auch, die sehen gut aus, die Small Caps. In meinem langfristigen Portfolio würde ich es nicht widerspiegeln, weil ich nicht an die große Sektorrotation glaube. Denn Small Caps laufen ja schon sehr lange nicht besonders, im Vergleich zu den großen Indizes nicht so besonders gut. Aber ich finde sie jetzt gerade in dieser Marktphase auch ganz spannend. Das gilt gerade auch für den Russell 2000.
Weil Small Caps ja auch eigentlich eher am Ende von so einem Bullenzyklus dann erst den richtigen Run machen. Also das heißt...
Ja, und wir haben natürlich auch in den USA so ein bisschen die politische Strömung, die heimischen Volkswirtschaften. Und im Small Cap, im Russell 2000 sind ja auch viele Unternehmen, für die die USA der Heimatmarkt ist. Und sinkende Zinsen kommen natürlich dann auch beim Verbraucher, beim Konsumenten an. Die Konsumfreude steigt und, und. Also der Russell 2000 wird sicherlich überproportional einbrechen, wenn wir eine Rezession sehen. Da ich aber keine Rezession erwarte, kann ich die bullischen Aussichten mitgehen.
Ich widerspreche dir aber in einem Punkt, Lars. Ich finde, Small Caps gehören unbedingt in ein langfristiges ETF-Portfolio. Natürlich jetzt nicht mit einem 50% Anteil. Bei mir sind sie so mit 10. Aber ich finde, ja, voller Punkt, die sind verglichen mit den Großen nicht gut gelaufen. Aber ich meine, was ist verglichen mit den Großen überhaupt gut gelaufen in letzter Zeit? Aber ich bin fundamental davon überzeugt, dass da noch was abgeht. Also ich würde die immer beimischen.
Also relativ, das heißt also, wenn der Markt sich in den nächsten 5 Jahren aufwärts bewegt, laufen Small Caps in besser oder werden eine bessere Rendite eingefahren haben als die Large Caps? Das wäre ja dann deine Annahme ansonsten.
Das wäre meine Annahme, genau. Dass sich genau. das wieder auflöst. Und wenn nicht, dann habe ich erstmal Geduld und dauert es halt ein bisschen länger.
Ja, ja, komm, deine Punkte, wenn nicht, dann kaufe ich nach. Das ist alles klar, den Disclaimer kennen wir. Wenn nicht, dann bin ich geduldig und ich bin trotzdem glücklich. Das wissen wir alle und das ist auch gut so. So soll es auch sein.
Alles in Butter, solange der Wert noch an der Börse gelistet ist.
Ganz genau. Timo, danke.
Solange er noch auf dem Kurszettel zu finden.
Ja, ich drück ja die Daumen. Ich möchte dich glücklich sehen.
Ja, Sebastian, aber dich sieht man wahrscheinlich glücklich, weil du ja in der Alphabet investiert bist und die natürlich einen phänomenalen September hingelegt hat bislang.
Das stimmt. Bin ich heute Eröffner von jedem Thema?
Ja, irgendwie schon, ja, stimmt. Aber
ja, die Frage war, wie weit geht die Rallye noch? Also wir hatten Alphabet ja mehrfach hier besprochen, wir hatten auch die Zahlen besprochen. Ich glaube, die jetzt runterzurattern bringt keinem was. Alphabet hat dieses Jahr spektakulär zugelegt, also allein seit April, ich hatte im April nochmal nachgekauft, die Position 66% im Plus. In meinen Augen ist das, hat der Markt jetzt erkannt, dass Alphabet gar nicht so schlecht ist. Das lief ja immer eine Zeit lang hinterher und man hat gesagt, oh, schaffen die es mit ihrem Cloud-Computing und ihren Cloud-Servern und ihren Rechenzentren irgendwie gegen Microsoft und Amazon anzustinken. Da sind die Wachstumsraten gut, muss ich sagen. Du hast YouTube läuft, YouTube-Shorts laufen wie verrückt, Werbegeschäft. Du hast die ganzen Daten für Gemini, für KI. Also ich muss sagen, kurzfristig finde ich Alphabet heiß gelaufen. Ist also auch so eine Aktie, wo ich jetzt ganz klar sage, die würde ich nicht kaufen. Genauso wie am Anfang auch eine Nvidia würde ich jetzt nicht mehr nachkaufen. Also da muss mal wieder eine Korrektur reinkommen. Aber ich finde Alphabet nach wie vor einen absolut richtig guten Wert. Also wenn ich die mal wieder 20% billiger kriege oder 25%, bin ich auf jeden Fall dabei.
Timo, du bist auch investiert, oder?
Ich bin auch investiert, auch natürlich happy mit der Situation. Ich möchte da nochmal kurz mit reingeben, dass also Alphabet wurde ja immer so ein bisschen als KI-Loser dargestellt oder wahrgenommen, weil ja ChatGPT die Search ja disruptieren könnte. Da gibt's aber eine ganz interessante Studie, ist natürlich nur eine Bestandsaufnahme, aber diese Studie hat im Wesentlichen ergeben, also es gibt keine Abnahme der Google-Suchen. Im Gegenteil, es gibt eine komplementäre Nutzung, also ChatGPT wird zusätzlich zu Google Search benutzt und treibt sogar tendenziell sogar die Google Search Suche nochmal an. Also Fazit, ChatGPT verdrängt Google nicht, sondern erweitert sogar das Suchverhalten und dann ist OpenAI ja auch noch ein Cloud-Kunde, also das heißt, die nutzen Rechenpower von Google. Also das bedeutet irgendwie so, ja, das, was vorher 0:1 war, das hat sich jetzt irgendwie nun zu einem 1:2 gedreht. Und ja, das ist dann jetzt wahrscheinlich kurzfristig. Dann kam noch das Thema Chrome-Abspaltung, Android-Abspaltung, das hat ja auch noch über der Aktie gedreut. Und das ist halt jetzt auch vom Tisch. Jetzt allerdings eine neue Klage da mit im Raum. Also, dass eventuell das Werbetechnologiegeschäft von Google abgespalten werden soll. Aber irgendwie scheint das die Wall Street aktuell nicht zu jucken. Und ja, solange die es nicht juckt, muss es uns auch nicht jucken.
Ich finde auch, ich lass dich gleich, Lars, ich finde Alphabet ist auch mal wieder so ein gutes Beispiel für Geduld, weil du siehst 2023 die Aktie gut gelaufen, letztes Jahr so ein bisschen seitwärts hin und her, dann kamen die Zweifel, können die irgendwo mithalten mit den Großen, braucht man überhaupt noch Alphabet, wird so disruptiert, bumm, dieses Jahr hast du wieder einen Riesensprung nach oben. Also man sieht schon, man braucht auch ein bisschen Geduld und wenn man immer nur hin und her geht und sagt, oh, wir sind ja jetzt genau in der Phase bei einer Apple. Apple ist jetzt der KI-Verlierer, das, was Alphabet mal war. Aber vielleicht kommt da auch wieder ein neuer Impuls mit rein. Oder dass Apple da mit OpenAI kooperiert und mit den besten KI-Suchmaschinen. Also kurzum, ich plädiere da dazu, auch ein bisschen Geduld mal mitzubringen, weil sich die Sachlage dynamisch verändert. Aber ich habe so das Gefühl, wenn eine Aktie mal ein paar Monate nicht läuft, dann kommen die Zweifler und sagen, ah, die haben KI-Hype verpasst. Aber wie schnell sich's dann wieder ändern kann, das sehen wir jetzt wieder an der Alphabet. Und ich bin überzeugt, wir werden das auch bei einer Apple sehen in den nächsten 12 Monaten irgendwas.
Ja, ich bezweifle angesichts der Dynamik, dass irgendjemand sagen kann, welches Unternehmen in 3 Jahren die Nase vorne hat. Aber die Chancen stehen ganz gut, dass Alphabet mit dabei ist. Ich finde, die Aktie sieht auch sehr gut aus. Ich denke, dass sie in diesem Jahr noch über $300 steigen kann, damit man einen einigermaßen guten Einstieg hat unter Aspekten des Chance-Risiko-Verhältnisses. Klammer auf, wir sprechen über aktiven Handel. Wäre so um 200, also zwischen 220 und $225 wäre ein Einstieg dann ganz attraktiv.
Aber warum die 200, warum 220? Weil da wäre sie ja schon in die Kurslücke reingespiked. Also würdest du nicht eher $230 vielleicht als positiver sehen?
Nee, also die Kurslücke eröffnet sich bei mir, der Schlusskurs lag bei 211 und die Eröffnung lag bei 226 US-Dollar. Ne? Das heißt, damit die Kurslücke geschlossen würde, müsste sie bis auf 211 Dollar fallen.
Ja, ja. Ich meine, wäre das nicht schöner, wenn sie da nicht reingeht nochmal in die Kurslücke?
Also in die Kurslücke darf sie rein, sie sollen nur gerne aufbleiben. Offene Kurslücken sind bullish. Also okay. Die darf da ein bisschen reintauchen, aber ja, also wenn sie nicht schließt, wäre noch schöner. Um das Bilderbuch mal im Idealszenario zu schreiben.
Ja. Okay, also dass sie so tendenziell dann nochmal mit eintaucht und die vielleicht nochmal antestet, das ist nicht so schlimm. Nur wenn die komplett wieder zugemacht wird, dann ist bärisch. Okay.
Und wichtig ist immer der Teil, der dann gern verschwiegen wird. Es kann sehr gut sein, dass genau das nicht passiert. Also die Aktie einfach von hier aus nicht mal unter 240 Dollar fällt. Da ist irgendwo der gleitende Durchschnitt und starke Aktien fallen manchmal, der 21-Tage-Durchschnitt, gar nicht darunter. Und die Aktie steigt einfach auf 300 Dollar. Das passiert permanent, dass ich Pläne mache und die dann anschließend wegschmeißen muss, weil es eben anders gekommen ist, als ich mir das erwartet habe. Also das ist keine Ansage, dass wir diese Korrektur überhaupt sehen. Nur dann wäre es für Nicht-Investierte aus meiner Sicht interessanter.
Dann hätte sich die Alphabet bei 300 Dollar, hätte sich bei mir dann mehr als verdoppelt. Das wäre schon krass.
Der Rest ist Honolulu, so soll es laufen.
Okay. Ja, genau, dann liege ich da am Strand mit einem Cocktail, mit Charlie Sheen am Strand von Honolulu.
Oh ja.
Das gibt lustige Instagram-Shorts. Wir bleiben aber in den USA. Wir sprechen nochmal den Gesundheitssektor an. Mit der Frage, der nächste große Tiefschlag, droht der dort? Und da bin ich gar nicht sicher, wer das Thema mitgebracht hat. Ich weiß nicht, oder?
Nee. Möchtest du, Lars, oder soll ich?
Worüber sprechen wir denn?
Ja, US-Gesundheitssektor.
Ich bin nicht prädestiniert dafür, über den Gesundheitssektor zu sprechen.
Ja, es geht eigentlich um die Werte. Also der Gesundheitssektor ist ja seit der Wahl von Donald Trump ja stark unter Beschuss. Also das ging ja los. Wir hatten das mit Einzelaktien so besprochen. Zuerst gab es ja die Zolldrohungen, also für Werte außerhalb der USA, hat ja gerade die Schweizer Branche wieder getroffen. Und ich muss sagen, ich bin investiert in meinem Dividendenwachstumsdepot. Ich habe eine Roche, ich habe Novartis, ich habe auch eine Pfizer und eine Novo drin. Und gerade diese Zolldrohung hat natürlich Roche, Novartis stark getroffen. Das war so vor ein paar Monaten. Dann hatten wir ja als nächstes, dass Donald Trump die Preise in den USA brutal senken will, weil es gibt da beispielsweise Beispiele von Krebsmedikamenten, die kosten in Deutschland 5.000 Euro, in USA 10. Und er will hier die Regelung der sogenannten Most Favored Nation. Das heißt, er will, dass die Amerikaner nur das bezahlen, was die Pharmakonzerne weltweit dem, der es am günstigsten bekommt, abknüpft. Also er will da die günstigsten Preise. Und dann hatten wir ja immer wieder die Eingriffe, dass beispielsweise Forschungsgelder gestohlen werden, gekürzt werden von Robert F. Kennedy. Also gerade mRNA, jetzt eine halbe Milliarde wird da gekürzt. Und jetzt haben wir ja neue Entwicklungen. Anfang der Woche war ja dieses Medikament Tylenol, also auf Paracetamol-Basis, dass es angeblich Autismus bei Schwangeren verursachen kann. Das hat ja durch die Branche wieder Schockwellen geschickt. Und jetzt über Nacht, ich weiß, ob ihr es gelesen habt, hat ja Donald Trump gesagt, er will ab Oktober 100% Zölle für alle Pharmakonzerne erheben, die nicht in den USA jetzt dann kurzfristig mal ein Werk bauen. Also kurzum, die Branche ist dieses Jahr auch nicht sonderlich gut gelaufen. Sie ist stark unter Beschuss. Und es geht jetzt eigentlich darum, ist das ein Sektor, sind das Werte, die man eher meiden sollte, Finger weg, oder sind das eher Chancen, wo man sagt, okay, da müssen wir durchschauen, weil, und da kann ich schon mal mein Fazit hinhängen, Medikamente werden immer gebraucht. In meinen Augen ist in den USA, ich habe mich da neulich auch mal intensiver mit dem Gesundheitssektor auseinandergesetzt, das Problem der hohen Preise ist eigentlich gar nicht, dass die Pharmakonzerne so hohe Preise aufrufen, sondern dass teilweise im unregulierten Markt die Mittelsmänner extreme Margen haben und viel abschöpfen, um hier einfach die Marktzugänge in den USA zu ermöglichen. Also ich würde sagen, Pharma ist nicht gut gelaufen. Man bekommt teilweise super Dividendenrenditen bei Aktien wie in der Pfizer mit fast 8%. Aber ja, schaut euch den Kurs an. Also das sind jetzt nicht meine Top-Performer im Depot. Aber ich bin auf der Lauer. Also wenn diese Werte, einzelne Werte immer weiter noch abgeben, dann kaufe ich da gerne langfristig dazu. Aber ich gehe davon aus, dass Pharma unter der Präsidentschaft von Trump immer wieder so eine Art Gegner sein wird, den man dann auch publikumswirksam immer wieder irgendwie hervorzerren kann und sagen, die und die und die, die machen das und das. Also ich denke, der Sektor bleibt unter Druck, aber ich sehe ihn langfristig positiv.
Ja, ich bin ja froh, dass du dann noch einen amerikanischen Wert genannt hast. Oder ich habe das Thema Roche Novartis.
Ich habe das groß gezeichnet.
Ja, ja.
Okay. Kannst du den Johnson Johnson auch noch mit reinnehmen?
Ja. Also ich stimme deinem Fazit auf jeden Fall zu. Dass, wenn man sagt, da ist mal wieder eine Tranche in meinem langfristigen Portfolio dran, dann würde ich da durchaus kaufen. Aber eine Spekulation darauf, dass sich das jetzt kurzfristig und schnell erholen wird, so eine richtige Erleichterungsrallye, die finde ich hat wenig Nährboden. Also das ist halt, es war ja immer schon eine Branche, die reguliert war. Es war immer schon auch eine Branche, wo wahnsinnig viel Geld in Lobbyismus reingesteckt wird. In einigen Phasen war das sicherlich auch dann lukrativer, keine Frage. Aber man darf ja nicht nur vergessen, bei dieser großen Margen steht natürlich auch viel Forschung im Vordergrund. Und ich glaube aber, dass tendenziell der Sektor davon profitieren könnte, wenn die Zinsen deutlicher sinken. Man darf nicht vergessen, dass viele große Unternehmen selbst auch Forschung betreiben, aber immer wieder auch Wirkstoffe kleinere Unternehmen einkaufen. Und all diese Übernahmen, diese M&A-Aktivitäten, die sind natürlich deutlich teurer in einem Umfeld, wo man in den USA noch mehr als 3 oder 4 und als Pharmaunternehmen wahrscheinlich, wenn man nicht mit eigenen Aktien bezahlt, unterm Strich mehr als 5% bezahlt. Und das belastet einfach die Branche. Und deswegen, ja, Zinsen, sinkende Zinsen könnten durchaus das Umfeld hier ein bisschen erleichtern. Aber wie leicht ist es über Nacht hier, dann wieder eine neue Regulierung zu finden? Ob es dann bei den 100% bleibt, ich weiß es nicht. Drängt sich zumindest nicht auf, würde ich sagen, das jetzt überzugewichten.
Ja, da kann ich mich einfach nur anschließen. Also ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich habe mich jetzt nicht wirklich tief eingegraben. Also an dieser Stelle verzichte ich einfach auf ein Statement, weil wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.
Danach kann nichts mehr kommen.
Ja, genau. Tatsächlich, 70 Minuten, schön. Lars, gute Besserung. Kurier deine Wiesengrippe aus. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sebastian, viel Spaß in Frankreich.
Ich berichte.
Sehr schön.
Eine 9-stündige Weintour. Alter Schwede. Respekt. Das mal ist gucken. Nicht Charlie, aber es geht in die Richtung.
Naja, du musst ja hinfahren, du musst zurückfahren.
Ach so, ich dachte netto 9 Stunden Wein saufen.
Nö, ich denke nicht komplett, aber
7,5 Stunden Wein. Wie lange warst du denn auf dem Oktoberfest eigentlich, Lars? Also 4 Stunden, 5 Stunden da? Auf dem
Wieso, die Zelte schließen ja um 11, ne? Also, und dann sind wir anschließend noch ein bisschen durch die Gegend gelaufen, haben Oliver Kahn gesucht und sind dann aber auch, glaube ich, gegen 12 oder 12:30 nach Hause. Ich musste am nächsten Tag wieder nach Hause fliegen, aber ich habe mich nach 2 Stunden hatte ich mich an meine Lederhose gewöhnt. Ist schon schön. Das Kleidungsstück wird Einzug finden in meinen Alltag.
Hast du sie immer noch an?
Ja.
Wer Lars sehen will in Lederhosen, der holt sich unbedingt die App und gibt oben in der Suchfunktion, ich habe es getestet, Oktoberfest ein.
Ja, vor allen Dingen, weil dann, ich meine, was für Spekulationen, wer die Frauen sind mit auf den Fotos, das war fast spannender als die Lederhose. In welchen Beziehungen ich zu den Frauen, die dort in meinem Arm liegen, stehe. Aber das, da müsst ihr selber rätseln. Irgendwoher muss die Wiesengrippe ja gekommen sein.
Das ist ein sehr guter Cliffhanger, Also das, wenn ich die App nicht schon hätte, dann würde ich sie mir jetzt runterladen, wirklich. Leute, hat Spaß gemacht, vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Und habt eine gute Zeit. Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.